taktlos. Das Musikmagazin von BR Klassik und der Neuen Musikzeitung.
Tja, viel besser kann man unseren taktlosen Themenspagat akustisch kaum verdeutlichen. Lars Gunnar Bodins Komposition versus stylisches Auspuffröhren. Heißt das heutzutage Klangkunst kontra Sounddesign? Beuten zeitgeistige Edelsoundkonstrukteure zum Beispiel den frühen Stockhausen aus? Gibt es sinnvolle Schnittstellen zwischen Klangkunst und Sounddesign? Antworten liefern gleich live Robin Minard, Jörg Stelkens und Klaus Ploch. Diesmal direkt aus Münchens exklusivem Schalllaboratorium Tube. Mehr zu unseren Experten gleich. Erstmal herzlich willkommen bei Taktlos Ausgabe 143. Am Mikrofon begrüßt Sie Theo Geißler. Und hier in der Tube sind wir zu Gast bei Jörg Stelkens. Er ist einer der beiden Kuratorinnen dieses Veranstaltungsraumes. Herr Stelkens, Ausrichtung und Nutzung der Tube sind in der Münchner Kulturpolitik ja nicht ganz unumstritten. Wo liegen Probleme Ihrer Meinung nach? Wo gibt es Kritikpunkte der offiziellen Kulturpolitik?
Ja, es gibt immer wieder den Vorwurf einer Verkopftheit. Die ist aber natürlich vollkommen zu Recht, weil wir ja über den Kopf hören und das auch alles sehr ernst nehmen hier. Und deswegen möchten wir dem einfach auch immer wieder begegnen, dass wir hier eine Möglichkeit schaffen, ganz intensiv zuzuhören.
Ich sehe hier niemand aus dem Kulturreferat. Oder ich kenne vielleicht denjenigen oder diejenige nicht, die hier jetzt zuhört. Eine kleine Abwendung, habe ich den Eindruck. Was wünschen denn Sie und Ihr Kollege Uli Müller, der nachher auch gleich Musik machen wird, sich von den hiesigen Kulturförderern?
Eine Abwendung findet, glaube ich, zurzeit nicht statt, weil die betreuende Fachreferentin ist gerade im Urlaub über die Ostertage. Wir haben tatsächlich einen Übergang gehabt, weil der Gründer, auch Mitgründer der Tube, Christoph Höfig, nicht mehr im Kulturreferat ist, sondern auf Samoa mittlerweile ausgewandert ist, dem wir sehr viel zu verdanken hatten, dass die Tube überhaupt existiert. Deswegen gab es jetzt einfach eine neue Einfindungsphase, wo wir jetzt uns wieder sehr gut gerade mit dem Kulturreferat jetzt zusammengefunden haben. Und das aktuelle Programm zeigt ja auch einfach, dass es gut läuft. Und was wir uns wünschen, wäre im Prinzip noch eine weitere Schiene, eine Schiene, die mehr in das Pädagogische geht. Das heißt, Arbeit mit Jugendlichen, Arbeit mit Kindern ist das, was immer als nice to have oder was man gerne hier machen würde, weil wir einfach merken, dass wir auch immer wieder hier eine Möglichkeit mit den Workshops, das ist eben immer so eine schöne Situation, wenn wir Workshops haben, dass wir es gerne auch mit den Jugendlichen und Nachwuchs machen möchten.
Ihre Worte in des Küppers Ohr. Mhm. Hier bei uns in der Tube gewissermaßen einer der Spitzenreiter in der Champions League der Klangkünstler, Robin Minard, wurde in Montreal geboren. Er studierte Komposition und elektroakustische Musik in Kanada und in Paris. Seit den frühen 80er Jahren bilden elektroakustische Kompositionen und Klanginstallationen im öffentlichen Raum gewissermaßen den Schwerpunkt seiner Arbeit. Seit 1997 ist er Professor für elektroakustische Komposition an der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar. Und er leitet da auch das Studio für elektroakustische Musik. Robin Minard, deswegen wollen wir gar nicht erst in die Vergangenheit gucken, sondern gleich in die Zukunft. Jeder kann bei Wikipedia sich zwei Tage lang durch die Aufzählung ihrer Werke scrollen und wird da gut informiert. Im Spätsommer dieses Jahres haben Sie ein ganz besonderes Projekt vor sich. Die Kulturstiftungen des Bundes und da eben das Netzwerk Neue Musik, die veranstalten eine 16-tägige Tour mit Klang, mit akustischen Phänomenen, mit Klangkunst durch die ganze Bundesrepublik. Und die werden Sie konfigurieren, gestalten. Was wird da im wahrsten Sinn vielleicht in groben Zügen, denn es geht mit der Bundesbahn voran, passieren?
Das ist ein großes Projekt, die in Sommer passieren wird. Also man hat mich gefragt, vor dass ich gekommen bin, drei Wünsche. Wenn ich drei Wünsche erfüllen gekriegt würden, was die sein würden. Eine wäre gewesen, dass ganze Deutschland klingt. Das wird im Sommer erfüllt werden, weil die Netzwerk Neue Musik und deren Partner, die durch ganze Deutschland sind, werden mit einem Zug verbunden. Also dieses Netzwerk wird verkörperlicht durch diesen Zug. Es werden Veranstaltungen von Neue Musik, es werden Installationen, der Zug wird ein klingender Sonderzug und der wird tatsächlich in eine Spirale durch Deutschland fahren zwischen 28. August und 12. September. Und ich würde sagen, endlich diese Bild von Neue Musik an das Alltag bringen, dass auch Leute in ganz Deutschland erfahren können, was die Neue Musik ist. Es ist nicht geschlossen in Konzertsäle. Es ist ganz viel. Es ist auch Sounddesign und Installation und Konzerte und Aktionen. Und durch dieses Projekt und die Förderung von Kulturstiftung des Bundes wird dieser Traum, sagen wir, eine Realität.
Ganz zum Schluss gibt es, glaube ich, eine Rieseninstallation auf der Wartburg, eher an einem historischen Platz. Werden Sie da so ein Stück Klangkunstaufklärung betreiben?
Das wird der große Feier am Ende, findet in Eisenach statt, als Mitte Deutschlands, dass dieser Zug, diese Spirale endet in Eisenach und da wird von Wartburg und andere Spaziergänge in Eisenach neue Musik gemacht und klingt überall. Ich muss sagen, in diese 15 Partnerstädte werden auch Höhepunkte ausgesucht. Wir werden heute bestimmt sprechen über das allgemeine Hören, das Alltagshören und wie wir das eigentlich in unserer Gesellschaft, diese Genuss des Hörens ein bisschen verloren haben. Aber wir suchen jetzt 15 Punkte in jede von diesen Städten aus, wo es Klangspaziergänge geben werden und es geht auch um Alltagshören.
Wird das so eine erste Zwischenbilanz für das Schaffen von Robin Minar? Weil es ist ja ein riesen Fächer, der da aufgemacht wird.
Ja, und viel Neues auch. Aber
gut, unseren dritten Gast, den werfe ich gleich mal, obwohl er ganz klassisch Komposition studiert hat, in den Definitionsknast Klangdesigner. Klaus Ploch ist, wie gesagt, gelernter E-Musik-Komponist, Sounddesigner in den Bereichen Film, Musik, Corporate, Sound. Er macht Geräusche für und mit Maschinen. Er ist Mischtonmeister, Dozent an mehreren Hochschulen und in diesen Bereichen unterrichtet er und macht da auch E-Learning und Mediendidaktik. Was hat Sie denn, Klaus Ploch, von der wahren Lehre, von der reinen Lehre des E-Musik-Komponierens in die Fänge des teuflischen Kommerzklangproduzenten-Gestalters getrieben?
Ja, so ganz so teuflisch kann ich das jetzt gar nicht finden. Im Grunde genommen stellt man sich irgendwann die Frage, wenn man Musik macht, versucht diese auch mit elektronischen Medien zu machen. Was ist Sounddesign? Was kann man damit noch machen? Gibt es Bereiche, die vielleicht noch interessanter sind oder die auch interessant sind? Und ich kam aufgrund, bei mir war es vielleicht sogar die technische Entwicklung. Aufgrund der technischen Entwicklung kam ich immer mehr in den Bereich Sounddesign für Film. Wobei viele Leute, glaube ich, da relativ falsche Vorstellungen haben. Den meisten Leuten ist gar nicht klar, wie viel Sounddesign bei einem ganz normalen Film schon betrieben wird. Dass wenn Sie eine ganz normale Szene hören in einem Film, dass dann schon mindestens 5, 7, 8 Spuren gleichzeitig noch dazulaufen zum O-Ton. Ich zeige dann später vielleicht noch ein Beispiel. Weiters ist es interessant, dass Sounddesign natürlich auch gut verwendet werden kann, weil Sie zuerst E-Learning angesprochen haben, um Lernumgebungen zu unterstützen, um Dinge dieser Art zu machen. Und insgesamt ist natürlich auch sehr interessant in dem Zusammenhang, wo hört Sounddesign auf, wo fängt Komposition an, sind nicht Teilbereiche von Soundtracks in Filmen bereits relativ hochwertiges Sounddesign? Also was hier, wo ist die Grenze zwischen Komposition und dem normalen Anlegen von normalen Klängen in einem Film? Und das ist einfach ein Thema, das ich sehr interessant fand. Und auch vor nicht allzu langer Zeit war das ein großer Diskussionspunkt in der GEMA, wo es eben darum ging, wo sollen hier die Grenzen sein? Darf ein Sounddesigner, wenn er eine von mir aus sogar sehr komplexe Komposition als Hintergrund für einen Film verwendet hat, kann er sagen, das ist jetzt aber eine Komposition und diese Komposition möchte ich als solche bei der GEMA anmelden und dafür möchte ich auch meine Tantiemen. Aber wo ist jetzt die Grenze zum ganz normalen Sounddesign, zum normalen Töneanlegen von Atmosphären und Vogelgezwitscher, was dann im Endeffekt bedeuten würde, die Grenze kann man natürlich gar nicht objektiv ziehen, was wiederum bedeuten würde, dass ein Sounddesigner im Film beim 90-Minuten-Film mit Vor- und Abspann abgerechnet 83 Minuten GEMA-Gebühren für E-Musik bekommt. Was natürlich sehr problematisch ist.
Da wird dann ein klassischer Komponist, der ein sehr dichtes Stück auf 20 Sekunden zusammenpackt, ein bisschen verzweifeln im Verhältnis.
Absolut, absolut.
Aber hören wir uns vielleicht doch mal so ein, zwei Beispiele von Klangdesign-Geschichten an, die Sie gemacht haben.
Das erste Beispiel ist ein ganz, ganz einfaches. Man hört den Originalton von einer ganz kurzen Filmszene, ist glaube ich nur 10 Sekunden. Die Filmszene spielt in einem Büro. Eine Frau sagt etwas, eine Tür geht auf, jemand kommt rein, Tür geht zu. Gleich gefolgt wird dieselbe Szene mit dem Sounddesign dazu und das Sounddesign soll sozusagen, was im Film sehr häufig der Fall ist, etwas vorgaukeln, als wäre das in einem Großraumbüro passiert. Und das Beispiel ist eben, ja, vielleicht spielen Sie es vor.
Und danach das schlechte Gewissen. Und danach das schlechte Gewissen.
Ein ganz, ganz kurzes Beispiel, was Alltag in der Filmarbeit ist. Eine ganz normale Studioaufnahme. Und im Film soll eben vorgegaukelt werden, das war nicht Studio, sondern das war in irgendeinem Großraumbüro. Und damit erzeugt man eben Atmosphäre.
Ja.
Und das andere Beispiel, machen wir das gleich mit dazu, warum nicht. Dort ist relativ aufwendiges Sounddesign gemacht worden. Da saß ich bestimmt an den 3 Minuten. Also wir hören nur 30 Sekunden daraus, aber die Szene dauerte über 3 Minuten. Und im Film hat man relativ selten eigentlich die Möglichkeit, realistisch betrachtet, wirklich aufwendiges Sounddesign zu machen. Meistens natürlich bei Fantasy-Filmen oder Science-Fiction-Filmen, da kann man sich dann viel einfallen lassen, weil ja nichts Realistisches, keiner weiß, wie ein Raumschiff klingt, da kann man sich viel einfallen lassen. Und die Szene, die man gleich hören kann, ist, ein junger Mann hat einen schweren Verkehrsunfall gehabt und er kommt ins Krankenhaus und was sich in seinem Kopf jetzt abspielt, darum geht's. Das heißt, da kann man auch mehr oder minder machen, was man will.
Space. Ich denke, mein Raumschiff klingt so, Houston, wir haben ein Problem, aber das ist vielleicht viel zu simpel. Wir konfrontieren jetzt das Soundbild von der Festplatte, das wir eben gehört haben, auf der Stelle mit Live-Klangkunst. Bei uns in Münchens Tube die Formation 48 Nord, gegründet 98, hat 48 Nord heute doch schon einen ziemlich internationalen Ruf als Formation für experimentelle elektroakustische Musik. Dabei loten Siegfried Rösser, Bass, Live-Elektronik und Komposition und Ulrich Müller, E-Gitarre, Live-Elektronik und Komposition, wie Sie selbst sagen, in Ihrer Arbeit konsequent das Spannungsfeld von Komposition und Improvisation aus. Uli Müller, der ist ja auch Tube-Kurator, und der erzählt uns jetzt mit ein paar Worten, was wir gleich hören werden und vielleicht mit einem ebenso kurzen wie auch flammenden Appell für den Erhalt und die Pflege der Tube wird er in seine Musik reinsteuern. Uli Müller, bitte.
Ach, das ist jetzt aber ziemlich kompliziert, lieber Theo Geisler.
Das ist ganz einfach. Zwei kurze Antworten.
Die Reihenfolge war das Problem. Also was wir jetzt gleich hören werden, das ist ein Ausschnitt, wobei ich das präzisieren möchte, aus unserer neuen CD, die gerade jetzt in Erscheinung begriffen war, vor ganz kurzem. Ausschnitt heißt immer, da es ja teilweise improvisatorisch ist, haben wir, das ist wie eine Suite sozusagen, das ganze Ding heißt Physical und die wird einfach nur durchgezählt, Physical 1 bis 10. Wir hören Physical 1, 2 und 3. Dann nehmen wir aber jeweils nur ein kleines Segment raus und versuchen das jetzt, normalerweise entfalten sich unsere Stücke immer über längere Bögen, versuchen jetzt sozusagen in dieses 3-Minuten-Schema hinein zu pressen.
Es dürfen auch 3:10 sein, wir bei Taktlos stehen nicht auf Format. Ich meine nur inhaltlich.
Wir werden es versuchen. Wir haben die Stoppuhren hier liegen, also ich glaube, es wird klappen mit 3 Minuten. Das flammende Plädoyer für die Klangkunst. Ja, natürlich, wir brauchen noch viel mehr Klangkunst. Wir brauchen mindestens so viel Klangkunst, wie wir Popmusik haben. Und dann, finde ich, wird die Sache erst wirklich richtig spannend. Wir brauchen natürlich so viel Geld wie die Bayerische Staatsoper, die mit 55 Millionen Euro Jahresetat unheimlich gut ausgestattet ist. Und dann könnten wir hier wirklich richtig was machen. Das ist natürlich Zukunftsmusik, aber wer weiß.
Dafür sorgen wir und ihr macht das jetzt musikalisch klar.
Thank you.
live beim Musikmagazin Taktlos aus der Tube in München 48 Nord, Ulrich Müller und Siegfried Rössert mit Physical 1. Bevor wir uns aber in ein Gespräch über Verbindendes und Trennendes zwischen Klangkunst und Sounddesign weiter begeben, eine Positionsbestimmung unseres Taktlos-Klangtapeten-Kleistermeisters Dr. Martin Hufner.
Ist nicht alle Musik Klang? Das schäbigste Popballettchen, das ausladendste Großorchesterwerk? Ist nicht ohnehin alles Klang? Das Rauschen des Bächleins, die Autobahn nebenan oder das Mikrofonfeedback im Rockmusikkonzert? Ja, das alles ist Klang. Doch ist es auch Kunst? Man kann diese Frage nicht dumm genug stellen. Wozu das ganze Kunstgerede, wo doch die Ohren sowieso überall mit Klängen traktiert werden? So wie es Baukunst im öffentlichen Raum gibt, so gibt es auch Klangkunst um einen herum. Mag es ein Gezirpe sein, das die Leser in der Bibliothek der Technischen Universität Berlin begleitete, wie es Robin Minar einmal installierte? Oder mögen es die duften Klänge auf den Zahnarzttoiletten, die Happy-Sound-Tonwolken im Supermarkt oder das Geräusch eines Staubsaugers sein? Mit minimaler Fantasie wird man feststellen, the sound is it. Ist es das? Kann das alles sein? Eigentlich ist es doch viel einfacher. Klangkunst passiert in erster Linie dort, wo entsprechende Einrichtungen vorhanden sind, die gleich Museen oder Konzertsälen zu Orten besonderer Klangaktivitäten werden, wie die Tube in München zum Beispiel. Das Problem an der Sache? Solche Orte sind selten. Und sie sind nicht medien- und damit Promotion-kompatibel. Sie sind so unsexy wie ein fettiges Pausenbrot. Es gibt in dieser Lautsprecherklangwelt keine Stars, die man verkaufen könnte, wie Pultlöwen à la Christian Thielemann, Simon Rattle oder André Rieu. Unter musikalischen Gesichtspunkten mag dies zwar vorteilhaft sein, aber in unserer, auf Äußerlichkeiten fixierten Welt ist es definitiv ein Mangel. Dabei sind Klangkunst oder Sounddesign genau genommen musikalische Äußerlichkeiten in Reinkultur. Recycelte Schallreste mit überschrittenem Verfallsdatum. Hörst du die Bächlein rauschen? Das Rascheln des Windes? Das Fiepen meines Tinnitus?
Sie hören auf BR Klassik das Musikmagazin Taktlos live aus der Tube in München. Wir kümmern uns heute um Verbindendes und Trennendes zwischen Klangkunst und Sounddesign. Zu Gast sind die Klangkünstler Robin Minar und Klaus Stelknes sowie der Sounddesigner Klaus Ploch. Ja, erste Frage an die Künstler vielleicht. Was ist Klangkunst überhaupt? Was unterscheidet es? Was macht es aus, dass es nicht der Tinnitus ist?
Diese beide Begriffe sind eigentlich sehr allgemein. Also Klangkunst ist ein Begriff, der auch auf Englisch Sound Art. Ich glaube, das ist etwas, die Komponisten, die mit anderen Elementen als Ton und Rhythmus und Dauer arbeiten, befreien von dieser traditionellen Komposition. Weil ich glaube, es ist ein Begriff des Komponisten, auch befreien von der Schwierigkeit, dass andere komponieren und haben nicht mit diese traditionelle Kompositionssache zu tun, dass man kein Partitur schreibt oder was. Also diese Klangkunst ist erstmal ein sehr breiter Begriff für alles, die mit Gestaltung von Klang zu tun hat. Aber das wichtige Wort da drin ist Kunst, weil ich glaube, dieser Unterschied zwischen Sounddesign, was in der kommerziellen Bereich passiert, ich spreche von
Soundbranding, Klingeltöne, Musak, zum Beispiel. Die haben nichts mit Musik zu tun und die haben nichts mit Kunst zu tun. Das heißt nicht, dass Sounddesign keine Kunst ist, aber für mich ist wichtig in dieser Klangkunstbegriff das Wort Kunst, weil Kunst ist etwas, der unsere Blickwinkel ändert oder uns stimuliert oder uns hilft, Neues zu hören. Und unsere Gesellschaft heutzutage lernt, leider wegzuhören und nicht hinzuhören. Und ich glaube, ein Ziel der Klangkunst ist, dass die Leute anfangen zu hören. Und also das wäre meine Definition, diese Wort Kunst in die ganze Geschichte zu unterstreichen und sagen, Klangkunst ist Kunst, die mit Klang zu tun hat. Aber
Klaus Bloch.
Wobei sich der Begriff Kunst natürlich dann auch sehr schwer definieren lässt.
Das ist der, für mich, das ist der Blickänderung, dass ich stimuliert bin, anders zu denken, als bevor ich das Kunstwerk gesehen habe. Das ist, dass ich nicht eingeschlafen bin.
Das ist die Erfahrung, die man macht.
In dem Fall wäre natürlich dann, wenn man das etwas weiter treibt, das, was ich zuerst erwähnt hatte, mit das Zusammenbauen von Atmosphären für einen Film, wäre dann ja Kunst. Und das würde ich eben teilweise nicht so ganz sehen. Da gibt es also einen schönen Spruch von Frank Zappa, der dann sagte, anything, anytime, for no reason at all, that's what I call art. Ist schwierig. Also die Definitionen, es ist wahrscheinlich auch gar nicht notwendig, dass man es wirklich definiert.
Ich glaube, heutzutage ist das doch wichtig, dass wir diese Definition, ich sage nicht, dass Sounddesign ist keine Kunst, aber ich sage, es ist wichtig, dass man heutzutage, besonders mit der Stärke Kommerzialität von unserer Gesellschaft, dass man sehr bewusst ist, was Kunst und nicht Kunst ist. Und das, zum Beispiel Musak ist ein gutes Beispiel dafür. Die Gründer von Musak, David O'Neill, sagte, hat nichts mit Musik zu tun, hat mit Programmierung zu tun, hat nur mit Behavior Control zu tun, nichts mit Musik. Und da ist eine sehr klare Linie zwischen was Kommerz und was Kunst ist. Und ich glaube, heutzutage ist das doch eine wichtige Sache.
Ich finde es auch mal sehr wichtig, auch wenn wir von der Arbeit hier in der Truppe ausgehen, warum machen die Menschen, die mit Klang was gestalten, etwas? Und das ist bei Sounddesign relativ einfach auch zu beantworten immer. Man macht es für einen Auftrag. Man macht das Handwerk, ja, man kann das Handwerk. Man macht es, um andere Dinge zu vertonen und deutlich zu machen. Und das ist natürlich eine ganz andere Fragestellung, wenn man Kunst macht. Warum macht man dann die Kunst? Also das ist immer so die Eingangsfrage auch an die Dinge, die an uns herangetragen werden. Der Mensch, wieso, warum, was treibt ihn?
Der Klangdesigner lebt von seiner Arbeit, der Klangkünstler lebt für seine Kunst. Ist das eine Definition, die vielleicht sehr schlanke Klangkünstler erwarten lässt?
Andererseits tue ich nichts lieber als in den Wald laufen und diese Umgebung anhören. No? Und das ist, was mich eigentlich, und das ist auch, was Sounddesigner auch treiben, ist, so eine Umgebung aufzubauen und das sorgfältig aufzubauen und dass das zu einer Umgebung wird. Und das ist die Kunst von Sounddesign. Aber es ist auch eine Inspiration in meiner Arbeit, zu sagen, diese Bild der Natur, weil wir leben in Umgebungen, wo es diese Natur überhaupt nicht gibt. Die sind völlig artifiziell. Und was tun wir mit Klang? Jemand will Jeans verkaufen und hat irgendwie laute Musik laufen und jeder hat ein Handy mit einem Klingelton drauf und der Musak spielt daneben. Und wir denken nicht an, wie wichtig das Hören ist im Leben. Und meine Arbeit ist sehr von dieser natürlichen Umgebung inspiriert, wo man braucht das gar nicht anzuhören, aber wenn man haltet und hinhört, dann kann man im Detail wirklich das lange anhören und genießen.
Und was uns reizt, glaube ich, als Ohrenmenschen, ist den Raum wahrzunehmen. Woher die Richtung, dieses holographische Hören, nicht das platte, zwei Stereo und so vorne, Bühne, sondern so drin sein. Und ich glaube, das ist so eine gewisse Sinneswahrnehmungsform, die Menschen auch auszeichnet, die sich mit Klang sehr stark beschäftigen.
Ich glaube auch, dass es Ich hoffe, da kriege ich Zustimmung. Im Endeffekt macht es einfach auch sehr viel Spaß. Und dass das ein doch ganz wesentlicher Punkt ist. Und weil es erst noch bezüglich von finanziellen Aspekten gesprochen wurde, da muss ich, obwohl ich jetzt nicht ein großer Fan von vieler Unterhaltungsmusik bin, aber man muss einfach insgesamt sagen, dass sehr viele von den Werkzeugen, die wir benutzen, ohne die Unterhaltungsindustrie überhaupt nicht existieren würden.
Oder ohne Stockhausen?
Bei Stockhausen gehen wir vielleicht ein bisschen arg weit zurück, denn das, was er da, also zumindest der frühe Stockhausen, was er gemacht hat, das findet heute, glaube ich, kaum noch statt. Wobei ich hatte das auch noch vor 2-3 Jahren einen Komponisten bei mir im Studio, der meinte, er möchte jetzt, der hat die Szenen gestoppt und hat dann über Verhältnisse von Szenen, von den Größen der Schauspieler, ich weiß es nicht, Sinuston-Komposition gemacht. Ich glaube, das, also es ist nicht mein Ding, also ich höre mir das nicht gerne an, es fehlt mir auch, es fehlen mir die Grundlagen dafür, aber wenn man dann in Richtung Musik konkret geht, dann wird das schon aus meiner Sicht wesentlich interessanter, was Stockhausen ja später dann auch gemacht hat. Und da sind eben dann auch so Überlappungen da, die auch schwer zu unterscheiden sind, wo sind wir jetzt in der Kunst, wo man einfach fließende Übergänge zumindest hat.
Es klingt ein bisschen so, als empfände der Sounddesigner die Klangkünstler zumindest technisch ein bisschen rückständig. Ist das so?
Nein, meinte ich eigentlich nicht so. Ich glaube eigentlich wirklich, dass wir die gleichen Werkzeuge verwenden, mehr oder minder. Die sind überall zu erwerben. Jeder kann im Internet nachschauen, was es da gibt. Der einzige Unterschied wäre vielleicht, wenn jemand das privat für sich zu Hause macht, dass es einige Dinge gibt, die man sich als Privatmensch ohne eine Firma oder entsprechende staatliche Unterstützung schlicht nicht leisten können wird.
Also in die, das hat eine Wende genommen in die 80er Jahren. Davor diese Zeit, Studios, wie Sie bestimmt auch wissen, Studios haben deren eigene Technik entwickelt und jedes Studio hat seinen eigenen Klang gehabt, weil die haben da gebastelt und versucht, Sachen hinzukriegen mit Elektroakustik und deren eigenen Instrumenten, ja, oder Sinusbanks und so. Und dann in die 80er Jahren ist das Heimcomputer, also Mikrotechnologie, Heimcomputer, MIDI, und DX7 gekommen und diese ganze kommerzielle Entwicklung hat diese ganze Situation geändert. Und heutzutage, ja, das stimmt, wir arbeiten alle mit den gleichen Tools, aber im Kleinkunstbereich, wir müssen wirklich jetzt aufpassen, dass wir nicht, dass wir wissen, welche Tools wir benutzen sollen und wie wir damit umgehen sollten. Weil wir haben das Problem, dass in die kommerzielle Musik oder ja, wenn man Studio von kommerziellen Studios spricht, das wird alles quantisiert oder in Regel gebracht, dass es einfach zu komponieren wird, in Takt oder was immer. Und wir müssen versuchen, aus dieser Takt zu kommen, taktlos zu sein, sagen wir heute Abends Thema. Und das ist eigentlich ein großes Problem in unserem Bereich, dass wir kommen zurecht mit diesen kommerziellen Tools, wie zum Beispiel Pro Tools.
Ja. Hören wir erstmal,
aber nicht Achtkanal, ne?
Hören wir ein Stück Klangkunst von Robin Minar. Es heißt Nachklang. Wie ist das entstanden? In welchem Ambiente wurde es aufgeführt oder wurde es in die Welt gesetzt?
Das ist von 1999, ein Projekt für Kulturstadt Europa, die in Weimar stattgefunden hat. Man hat mich gefragt, eine Klanginstallation in der Stadt zu machen. Und ich fand der Stadt ein bisschen... ist eine sehr schöne Stadt, aber hat eine unglaubliche Geschichte, wie alle wissen. Und auch diese schwere Geschichte von den Nationalsozialisten. Und das Projekt entstand mit Aufnahmen von den Glocken von Buchenwald, die dann nach Weimar gebracht worden ist und von drei Türmen in der Peripherie von der Altstadt gespielt worden ist. Jemand hat mir mal gesagt, dass wenn der Wind richtig weht, dass man hört die Buchenwaldglocke von Weimar aus. Was eigentlich nicht stimmt. Das ist 8 Kilometer weg und das ist eine komische Glocke, die auch gedämpft ist und hat keinen trägenden Klang. Diese Glocke habe ich nach Weimar gebracht, hat 3-mal am Tag gespielt, 4 Monate lang, 3-mal am Tag. Geplant war 2 Monate und dann ist 2 Monate weiter gespielt worden. Und das ist alles aufgebaut, ein bisschen zu reizen, weil es nicht wenn man hinhört, das ist nicht richtig eine Glocke klang, das ist ein bisschen geschnitten. Und das kam nicht an die Stunde, das kam in die Viertelstunde, dass man da die Reihe ein bisschen nicht alles stimmte. Und nur die Geschichte zu Ende zu erzählen, jemand hat mir gesagt, der saß in seinem Büro und der wusste nicht von das Projekt. Und er hat gedacht, man hört doch die Buchenwaldglocke in Weimar.
Dann hören wir zu. Robin Minal, Nachklang.
Das sind auch Klänge, die von drei Türmen in der Stadt gespielt. Die waren alle Glockentürme auch. Und immer problematisch bei meiner Arbeit ist, wo es um Installation geht, ist, dass diese Räumlichkeit nicht da ist in die Reproduktion. Das kommt von drei Glockentürmen, die in Peripherie von der Stadt sind. Und die Zeiterlebnis ist auch dann anders, als das im Radio zu hören. In dem
Sinn. Wir schaffen einen harten Kontrast, greifen nochmal ins pralle klangkünstlerische Leben live beim Musikmagazin Taktlos aus der Tube in München, 48 Nord, Ulrich Müller und Siegfried Rössert mit Physical 2 und direkt dran dann die Meldungen aus der Welt des Wahren, Schönen und Guten mit Gabi Hinterstoißer, aber erstmal 48 Nord.
What you doing?
Taktlos die Nachrichten.
Berlin. Christian Thielemann ist überraschend zum neuen Chefdirigenten des Bundeswehrmusikchors ernannt worden. Damit bekleidet der junge und talentierte Dirigent, wie Bundespräsident Horst Köhler ihn bezeichnet, jetzt die zweithöchste Position im Staat. Wir wollen mit diesem Schritt ein Zeichen setzen, dass wir konservativ-dynamischen Charakteren einen Platz anbieten, an dem sie sich entwickeln können, um zu einer echten Künstlerpersönlichkeit heranzureifen, so Köhler bei einem Zapfenstreich in Zwiesel. Dortmund. Musikwissenschaftler der Uni Dortmund haben anhand einer Untersuchung zur Veränderung der Konzentration bei Hausaufgaben unter Musikberieselung überraschende Erkenntnisse gewonnen. Musik wird von den jugendlichen Konsumenten noch nicht einmal mehr als Hintergrundgeräusch wahrgenommen. Musik ist überall, daher reagiert der Körper nicht mehr, erklärt Forschungsleiter Günther Rötter. Dazu der Hannoveraner Musikwissenschaftler Klaus-Ernst Biene. Das war vor 20 Jahren noch ganz anders. Dank iPod, Handy und Co. bildet sich heute eine Art Hornhaut auf den Trommelfellen. Das führt auch zu Problemen im Alltag. So werden Verkehrsgeräusche als solche von Jugendlichen gar nicht mehr wahrgenommen, was hohe Unfallraten erklärt. Eine Kernaufgabe für Sounddesigner sei es folglich, alle Fahrzeuge mit Martinshorn-ähnlicher Klangabstrahlung auszustatten. Düsseldorf. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Jürgen Rüttgers, CDU, will nach seinem sicheren Sieg bei der Landtagswahl am 9. Mai ein umfassendes Programm zur Förderung des deutschen Volksliedes unter dem Motto »Jede erwachsene Stimme für mich« auf den Weg bringen. Ferner fördert er die Zusammenarbeit mit Produzenten, um deutsches Liedgut gezielt zu verbreiten, etwa in Büchern, CDs oder PC-Spielen. Ein erstes Game hat er bereits an alle Haushalte verteilen lassen. Es heißt Rot ist Not und bietet nach kurzer Karaoke-Schulung anhand von Alle meine Entchen jedem Wähler die Chance, seine Stimmabgabe für Rüttgers mit 100 Euro diskret honorieren zu lassen. Die Korrektheit der Angaben kontrolliert der Westfälische Sängerbund. Berlin. Kommenden Dienstag gelangt Georgi Kotaks neuestes Werk Trübsalblasen in der Berliner Philharmonie zur Uraufführung. Dabei handelt es sich um Kotaks erstes Klangkunstwerk seit seiner Ligetophonie für Leuchtdioden aus dem Jahr 1956. Probleme gibt es allerdings mit dem Kartenverkauf, denn in Kotaks neuestem Werk sind Zuhörer im Raum unerwünscht. Diese, so der Komponist, würden die integrale Gestalt des Werkes nur durch unkontrollierte und damit das Werk entstellende Schallreflexionsveränderungen beschädigen. Eventuell erworbene Eintrittskarten können leider nicht zurückgegeben werden, weil das Werk in jedem Fall erklingt.
Live aus der Tube in München, das Musikmagazin Taktlos auf BR Klassik. Wir kümmern uns um Klangkunst und Sounddesign. Zu Gast der Klangkünstler Robin Minar, der Klangkünstler Jörg Stelkens und der Sounddesigner Klaus Bloch. Ja, die letzte Taktlos-Nachricht hat uns ja klar gemacht, dass Menschen eigentlich stören, wenn Klangkunst wirklich realisiert wird, gültig realisiert wird. Nun ist es ja so, dass man konventionelle Musik zu Hause auf CD ohne weiteres mal hören kann, auch in relativ annehmbarer Qualität. Aber mit nach Hause nehmen kann ich Klangkunst eigentlich nicht. Oder gibt es da Möglichkeiten? Robin Minar, Jörg Stelkens.
Wir haben es mal versucht, ja, eine DVD zu produzieren mit 5.1 Sound aus der Tube. Und das ist jetzt nicht so ein Knaller gewesen, was die Verkaufszahlen betrifft. Aber von dem Inhalt ist es schon faszinierend natürlich, räumliche Dinge mit auf die Scheibe zu bringen und das abzuspielen. Aber mal was ganz anderes. Das richtig Spannende, was hier in der Tube zum Beispiel war, vor 2006 hat man eine Saison mit Circuit Bending. Da ging es darum, einfach wirklich Spielzeug uns was zum Klingen zu bringen, was normalerweise nicht dafür gedacht ist. Und das ist genau der Punkt. Also eigentlich jetzt hier Werkzeug oder was zu zweckentfremden hin dahin, dass ich uns wie eine Kontrolle habe über Klang, die besonders gut für mich, für als Künstler, für mich funktioniert. Das heißt also, diese Werkzeuge müssen nicht immer nur die tollsten und neuesten sein, die es dazu gibt. Also nochmal daran zu knüpfen.
Robin Minar. Ich finde das eigentlich gut, dass man das nicht alles nach Hause nehmen kann, weil oft es geht um diese Erfahrung von, diese privilegierte Erfahrung von etwas zu erleben, die man zu Hause nicht erleben kann. Und es ist sowieso unglaublich, was in unserer Gesellschaft passiert ist in den letzten 175, 100 Jahren. Weil wenn ich meine Großmutter gefragt hätte, was ein Lautsprecher ist, sie hätte gar nicht, es gab das nicht. Es gab das nicht vor 75 oder 100 Jahren. Und das ist unglaublich, was jetzt passiert ist, weil damals, um Musik zu hören, man musste Musiker organisieren, man musste Kuchen backen, man musste Leute zusammenbringen. Und das war eine Feierlichkeit und etwas Besonderes. Und heutzutage schieben wir ein CD rein und hören wir Musik. Aber das ist nicht alles, was Musik ist.
Aber es
wie Jörg sagte, Musik ist auch diese räumliche Erfahrung. Und das kann man nur in bestimmte Orte machen. Wir haben Konzertsäle, aber wir haben auch ganz andere Räume, die ganz anders klingen. Und das interessiert gerade Kleinkünstler, in dieser Art von Räumen zu arbeiten und der Raum zu klingen bringen.
Aber wir haben auf der anderen Seite demnächst die Möglichkeit, unsere ganzen Wände im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, was weiß ich wo, im Bad, mit klingenden Tapeten, mit Lautsprechertapeten auszustatten. Wir haben dann Sensoren in den Räumen, die unsere Gefühle aufnehmen und die dementsprechend Computerprogramme stimulieren, um uns Musikklänge oder was auch immer zurückzugeben, damit wir uns wohler fühlen, damit wir vielleicht bei Amazon oder eBay günstiger oder auch mehr einkaufen. Wir werden überflutet werden mit Klangreizen, bewussten und vor allem aber auch unbewussten. Ist da Klangkunst auf der einen Seite so eine Art Training, im Koppel noch klar zu bleiben, auf der anderen Seite Sounddesign, vielleicht der geheime Verführer, der Schmeichler des Trommelfells rein ins Stammhirn, um den Kaufreiz anzuheizen?
Was Sie da beschreiben, ist aus meiner Sicht ein Horrorszenario.
Es wird uns von bestimmten Zukunftsforschern, einer der schlimmsten ist Herr Hawkes, immer wieder positivistisch an die Wand gekleistert.
Also mir geht es eher so, dass ich jetzt schon zu viel höre. Wenn ich ganz normal irgendwo zum Einkaufen gehe, werde ich schon zugedröhnt, wie Sie schon sagten, mit Mutzak. Ich finde das eigentlich eine sehr schlechte Entwicklung. Gleichzeitig ist die Entwicklung, von der Sie auch sprachen anfangs, von Surround Sound, von vielleicht Tapeten, die irgendwann als Lautsprecher funktionieren, stelle ich mir nicht schlecht vor. Das gilt sowohl für Klangkunst wie für Musik, wie auch für Filmsounddesign. Das kann man wunderbar verwenden, wunderbar einsetzen. Um ganz ehrlich zu sein, ist es aber bei mir auch so, das will ich erst sehen, bevor ich es glaube.
Ja, wichtig ist vor allen Dingen auch da wieder die Frage, warum, wofür ist es da, ja, und weswegen installiere ich mir das zu Hause? Und wenn es darum geht, dass ich damit experimentieren möchte und dass ich auch tatsächlich Hörerfahrungen machen möchte mit zum Beispiel speziellen Aufnahmen, ist es ja auch legitim. Dennoch natürlich, wie Leute ins Kino gehen, müssen sie auch an Orte gehen, an denen man zusammen und gemeinsam die Erfahrung machen kann, weil das ist einfach auch das Spannende daran. Ja? Also ich gehe in eine Ausstellung, ich möchte mich mit anderen austauschen darüber, was ich gerade erfahre. Und das möchte ich eben hier, so Orte wie die Tube sind da eben auch dafür geeignet. Man kann hier nach der Veranstaltung zum Beispiel dann mit Künstlern noch reden. Man kann einfach zusammen die gleichen Erfahrungen, die man gemacht hat, oder auch die unterschiedlich, weil man in unterschiedlichen Ecken im Raum gesessen hat, noch diskutieren. Also das ist eigentlich dieses Soziale, ist das A und O und auch daran, ja.
Ich merke schon, mit meiner plumpen Dialektik komme ich da überhaupt nicht weiter. Ich werfe jetzt mal den Begriff Klangökologie als Tertium Comparationis in den Raum. Ist das nicht ein Wert, ein Begriff, über den sich sowohl Klangkünstler wie Sounddesigner Gedanken machen können sollen? Vielleicht sogar eine Brücke zwischen all den Produktionen, die da entstehen? Klaus Ploch?
Ja, das ist jetzt wirklich... Ich persönlich denke, dass eine gewisse Sparsamkeit hier eher der Schlüssel zum Erfolg ist. Ich glaube, wir werden alle einfach, wir hören zu viel Musik, wir werden ständig reizüberflutet. Das ist zumindest meine persönliche Meinung. Ich denke auch, dass sehr viele Leute das dann noch auf die Spitze treiben, dadurch, dass sie ständig ihren iPod hören, egal wo sie sind, sie hören Musik. Ich glaube, dass man sich selbst damit nichts wirklich Gutes tut. Man verlernt unter Umständen konzentriert zuzuhören. Und das ist eben genau ein Punkt, der in der Klangkunst wichtig wäre, konzentriert zuzuhören. Und eine einzige Sache wollte ich bloß noch zu dem, was Sie vorher sagten, sagen, bezüglich Klang im Raum. Das klingt zwar theoretisch sehr schön, ich finde es auch wunderbar, aber man erkennt leider auch, dass sehr viele Menschen anscheinend wenig Zugang dazu haben, denn wenn man schaut, wie die Surround-Anlagen verkauft werden tatsächlich, wer denn wirklich eine zu Hause hat, ist das etwas nach wie vor sehr Seltenes, was gleichzeitig sehr gut ist für die Kinos, denn dort haben sie dann die Möglichkeit, das eben zu erleben.
Aber es gibt diese, wenn Jörg spricht über diesen Raum in Zusammenhang mit Klangkunst, das geht darum, dass es gibt wirklich zwei verschiedene, also in meiner Arbeit zwei verschiedene Perspektiven. Das ist das Studioarbeit, wo man im Studio das Ohr täuscht und das Ohr glaubt, ein Raum da ist. Das ist die Arbeit, die man auch als Sounddesigner für Film macht, dass man glaubt, dass ein Raum da ist. Und in Surround dann kann man ein künstlicher Raum aufbauen. Mit Klanginstallation ist das interessant, mit dem Raum zu arbeiten. Das heißt, es geht nicht mehr um High Fidelity, um eine Reproduktion von Klängen. Es geht darum, mit dem Raum zu arbeiten und etwas Neues in diesem Raum zu machen. Deswegen Klangkünstler arbeiten oft mit ganz kleinen Lautsprechern, die gar kein High Fidelity haben, dass man stimuliert den Raum oder man platziert Klänge in den Raum. Das heißt, wenn ich will, dass ein Klang klingt, wie als ob das weit weg ist, dann mache ich einen Lautsprecher weit weg hin. Und das ist keine mehr Täuschung für die Ohren, das ist eine reelle Hörsituation. Und ich glaube, das war die
ja, auch das, um nochmal aufs Minimalistische zu kommen. Eine Veranstaltung, die wir hatten, ganz am Anfang, vor 10 Jahren, gibt es ja auch schon mittlerweile so lang, war eine Künstlergruppe BNB Con aus Utrecht. Die haben nichts anderes gemacht, als eine Handvoll Nadeln hinzuschmeißen. Und das war so beeindruckend, dieser Klang davon ist ganz, ganz fein. Man muss auch ganz ruhig sein, um das mitzukriegen. Im Kontrast dazu nachher mit dem Mikrofon, die aufgesammelt und bei jedem Mal, wenn die Nadel an das Mikrofon ging, dann hat es tak, 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 ganz, 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 ganz laut sozusagen die Pole aufgemacht. Und das ist so ein Archetyp für Minimalismus, die wir da erleben konnten.
Ich erzähle eine Gegengeschichte, ganz kurz. Ja? Ich war in einem kleinen Ort in Ontario in Kanada. Fischlicherweise, da spielte Klaviermusik in der Straße, mit Lautsprecher, überall in der Hauptstraße. Und ich bin in ein Restaurant gegangen, ich habe gefragt, wie lange spielt diese Klaviermusik? Und die Kellnerin hat gesagt, welche Klaviermusik? Also das ist gerade das Gegenteil, wo man hört auf zu hören. Und das ist, was tragisch ist heutzutage, dass man trägt Walkmans und man hört, oder man lernt nicht mehr zu hören. Und
Klangkunst, sensibilisiert, Klangdesign, bringt viel Innovation, habe ich den Eindruck, und jetzt schließe ich einen ganz friedlichen Bogen zwischen all diesen Produktionsformen, denn das war es für heute schon wieder mit Taktlos, heute live aus der Münchner Tube. Dank an unsere Gäste, die Klangkünstler Robin Minar und Jörg Steltnus und natürlich auch Klaus Bloch. Dank an unsere Live-Musiker von 48 Nord, Ulrich Müller und Siegfried Rössert, die uns gleich noch mit Physical 3 klangkünstlerisch in die Nacht begleiten werden. Hören Sie uns nach, unsere Sendung, und schauen Sie sich unsere Videos an unter www.nmz.de/taktlos. Am 6. Mai gibt es unsere Sendung live, diesmal aus Karlsruhe, aus der Musikhochschule. Und da geht es auch um akustisches Bewusstsein. Mit dabei Peter Androsch, der ist Sprecher bei einer Kampagne gegen Zwangsbeschallung. Wird vielleicht ganz spannend, und da gibt es auch ein Bogen wieder hierher. Die technische Realisation dieser Sendung hatten Kirsten Ehrmeier und Robert Hassler, die Regie Christoph C. Stechbart, Redaktion Merit Forster. Am Mikrofon verabschiedet sich Theo Geißler. Und jetzt hören wir Physical 3 von 48 Nord, bitte.